Vater, wir freuen uns auf das Hören und Auslegen deines Wortes an diesem Morgen, sind froh, dass wir wieder vertrauensvoll zu dir kommen können und wissen, du wirst uns nicht ohne Weisung, ohne Klarheit, ohne Trost, ohne Aufklärung lassen. Immer und immer wieder gilt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und das gilt auch heute. Und so sind auch wir heute Morgen zusammen und bitten dich, lass uns deine Stimme hören. Segne dazu das Reden und das Zuhören. Dir sei die Ehre darüber. Amen.
Ja, es geht heute Morgen weiter mit David. Wir haben gestern sein Herz gesehen in 1. Samuel 17, Vers 46. Da heißt es, die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Es geht dem jungen Mann, er ist noch jung, nehme ich an, wo wir jetzt sind in der Geschichte. Es geht dem jungen Mann um Gottes Ehre und nun beginnt eine neue Phase und wir sind dann in 1. Samuel 18. Da steht er vor Saul. Saul hat gerade nachgefragt, wer bist du eigentlich? Er hat ja gesiegt über Goliath. Und dann heißt es in Kapitel 18 ab Vers 1, es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Jonathan ist anscheinend anwesend gewesen bei dem Gespräch. Und Saul nahm ihn, David, an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und er gab es David. Dazu seinen Waffenrock, sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Und David zog zum Kampf aus, überall, wohin Saul ihn sandte, hatte er gelingen, so dass Saul ihn über die Kriegsleute setzte. Und er gefiel dem ganzen Volk wohl, auch den Knechten Sauls. Es geschah aber, als sie heimkamen, als David von der Schlacht der Philister zurückkehrte, dass die Frauen aus allen Städten Israels mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegengingen, mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. Und die Frauen sangen im Reigen und riefen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Und da ergrimmte Saul sehr, und dieses Wort missfiel ihm. Und er sprach, sie haben dem David Zehntausende gegeben und mir Tausende, es fehlt ihm nur noch das Königreich. Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an, und fortin, also jetzt mal bis dahin. Also während Saul mit David spricht, übrigens wird hier geredet von David, der mit Saul spricht, interessant, ist auch Jonathan anwesend gewesen und in dieser Stunde verbinden sich die Seelen der zwei jungen Männer miteinander. Im Gegensatz zu seinem Vater ist Jonathan ein Mann gewesen, der wirklich mit Gott wandelte. Ein Mann, der Gott lieb hatte. Und ich denke, das bringt hier die Verbindung, es ist eine tiefe geistliche Gemeinschaft gewesen zwischen David und Jonathan. Sie haben sich als Brüder erkannt. Und dann wächst auch eine tiefe brüderliche Liebe und schließen sie einen Bund miteinander. Und Jonathan gibt dann David sein königliches Oberkleid und seine Waffenrüstung. Das ist eine sehr wichtige, symbolische Handlung gegeben, denn er hat eigentlich damit seine Position als zukünftiger König von Israel abgelegt und diese auf Davids Schultern gelegt. Ich finde das sehr beachtlich, dass der Königssohn, der damit aufgewachsen ist, dass er der nächste König sein wird, das, was sein Recht ist, freiwillig abgibt. Dass er das freiwillig abgibt. Und ich denke, dass die Freundschaft zwischen diesen beiden Männern vielleicht auch die heiligste, die größte in der menschlichen Geschichte gewesen ist. Wo der Größere von den beiden den Kleinen, den Geringeren geachtet hat und erhöht hat, weil er Gottes Willen für ihn erkannte und das auch wollte, das erkennen wollte. Und jetzt läuft für David alles mal optimal. Wir erfahren in Vers 2, dass König Saul David jetzt definitiv bei sich behält. Er lebt jetzt also nicht mehr halb in Bethlehem und halb am Hof, er ist jetzt am Hof. Wir lesen, dass der König ihn schätzt, dass der Kronprinz ihn liebt und dass das Volk und die Knechte Sauls begeistert über ihn sind. Das ist alles sehr positiv. Vers 1, Vers 5, Vers 16, David wird geliebt. Und man kann das auch verstehen, denn David ist sehr wichtig für das Volk, weil er dem Volk Sieg bringt, Erfolg bringt, Sicherheit bringt. Und man sieht, dass diese Zeit direkt nach dem Sieg auf Goliath für David eine Zeit von Ermutigung, ich würde fast sagen von Verwöhnung gewesen ist. Auch von Bewahrung. Und dann dauert es nicht lange, dann wird David schon von König Saul über die Kriegsleute gesetzt in Vers 6. Ich weiß nicht, ob Sie das auch aus Ihrem Leben vielleicht kennen, eine Zeit von Verwöhnung, wo alles sehr gut läuft. Ich habe das in den Anfangsjahren, wo ich sehr kurzgläubig war, persönlich erlebt. Ich glaube, ich war erst 3 oder 4 Jahre gläubig. Dann wurde ich ausgesandt nach Österreich mit dem Auftrag, um dort eine christliche Studentenmission aufzubauen, wie das hier in Deutschland die SMD ist. Ich war unerfahren, ich war junggläubig. Aber vielleicht, weil ich eben junggläubig war, war für mich alles möglich. Ich dachte, für Gott ist nichts unmöglich. Und unser Slogan damals als Studenten, wir waren Anfang 20, ich war gerade fertig, hatte fertig studiert in Holland, war: Wir werden Österreich verändern. So, klar. Und natürlich habe ich gedacht, Gott macht das durch uns, aber es wird sich was tun und es hat sich was getan. Es gab, soweit wir wussten, damals 2 gläubige Studenten in Wien. Die hatten eine internationalen Organisation geschrieben, ob die ein Team vielleicht für ein Jahr oder so nach Wien schicken konnten. Wir waren das erste Akademikerteam, 2 Burschen aus Oxford, ein Mädchen aus Norwegen und ich aus Holland. Wir kamen nach Wien und wir haben einfach angefangen. Straßenevangelisation, Studentenheime besucht, Bibelkreis, großes Plakat, Mittwoch Bibelkreis, gab keinen Bibelkreis, aber wir dachten, wenn die kommen, dann gibt es einen Bibelkreis. Und alles Mögliche gemacht. Und es sind in dem ersten Jahr, Sie werden es nicht glauben, 60 Studenten zum Glauben gekommen in Wien. Ich verstehe das bis heute nicht. Eine Zeit von Verwöhnung. Auch eine Zeit, wo wir sehr viel Widerstand erfahren haben. Österreich ist natürlich sehr katholisch. Und das hat bald geheißen, da ist eine Niederländerin nach Wien gekommen, die will hier eine Sekte gründen. Also es stand in einer katholischen Zeitung, nur nicht zu diesen Bibelkreisen gehen, das ist sehr gefährlich. Wir fanden das fantastisch. Verfolgung auch noch und dann Segen von Gott und so. Und es war eine Zeit von Verwöhnung. Und ich bin sehr dankbar. Inzwischen ist eine starke Organisation in Österreich entstanden. Wir haben die erste Generation Akademiker, die ganz aktiv in den Gemeinden schon tätig sind. Ihre Kinder sind jetzt auch in der ÖSM aktiv, einige ihrer Kinder. Fantastisch. Und ich habe das mein Leben lang bis heute mitgetragen, diese Verwöhnung, und daran zurückgedacht, wie gut Gott für uns gewesen ist in diesen ersten Jahren. Und das hat mir auch einen Halt gegeben, auch als es dann weniger positiv lief. Es ist ja nicht alles positiv im Leben, aber ich bin bis heute davon überzeugt, dass für Gott nichts unmöglich ist. Bin bis heute davon überzeugt. Und David hat auch so eine Zeit von Verwöhnung erlebt. Und ich denke, er hat das auch gebraucht, denn das Leiden fängt eigentlich jetzt schon für ihn an. Es fängt klein an, wird immer größer und irgendwann ist er dann 10 Jahre lang auf der Flucht. Und wissen wir aus seinen Psalmen, dass er in den 10 Jahren öfters gedacht hat, also Gott, wie ist das nur möglich? Wenn ich gehorsam bin, wenn ich für dich da bin, wie kann das dann sein, dass ich jetzt in Unsicherheit lebe, verfolgt werde, dass man mich töten will? Wie kann das sein? Und es fängt hier an, es verändert sich etwas, und zwar in dem Moment, als David von einem großen Sieg zurückkehrt, und wir lesen dann, dass die Frauen aus allen Städten Israels dem König Saul singend und tanzend entgegengehen, so steht es da, sie gehen König Saul entgegen und sie singen ein tolles Lied, Saul hat seine Tausende erschlagen. Das freut den König natürlich, dieses Lob. Aber das Lied ist noch nicht aus. Es folgt noch ein Satz, David aber seine Zehntausende. Jetzt verschiebt sich etwas. Jetzt ist es nicht mehr Sauls Sieg, jetzt sehen die Leute auch David. Und das kommt bei Saul sehr schwer an. David bekommt mehr Lob. Der kleine Hirtenjunge, er der König. Und der Hirtenjunge bekommt mehr Lob. Das ist schwer zu ertragen, dass Davids Popularität fast grenzenlos ist, dass das Volk ihn vergöttert. Vers 5, er war beliebt bei dem ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls. Vers 16, ganz Israel und Juda hatten David lieb. Und das hat Folgen. Und wir lesen in Vers 7, da ergrimmte Saul sehr. Und Vers 9, und Saul blickte neidisch auf David. Wir haben als Titel für diesen Vortrag gewählt, Grün vor Neid. Und ich denke, wir kennen das alle, Neid oder Eifersucht. Sie sind sehr eng miteinander verwandt. Und beide klopfen manchmal bei uns an, oder? Vielleicht ganz leise, aber trotzdem. Manchmal nehmen wir sie auf. Ich fand das sehr hilfreich, in einem Buch zu lesen, was der Unterschied ist zwischen Eifersucht und Neid. Und zwar gibt es ein Buch von Beate Weingart, der Titel ist »Das gönne ich dir nicht«. Und sie sagt, Eifersucht entsteht dann, wenn ich Angst habe, etwas zu verlieren. Ich besitze etwas, das ist mir sehr wertvoll. Ich habe Angst, es zu verlieren. Zum Beispiel, mir nimmt jemand meinen Mann weg oder mir nimmt jemand meine Frau weg. Eifersuchtsgeschichten, meistens Dreiecksgeschichten. Und Gott sagt auch, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Denn Gott hat Angst, dass die Götzen uns von ihm wegnehmen. Ich bin ein eifersüchtiger Gott, ich kann das nicht ertragen, dass jemand meine Stelle einnehmen würde in meinem Leben. Er nennt sich ein eifersüchtiger Gott, das ist Eifersucht. Eifersucht hat Angst, etwas zu verlieren. Neid setzt voraus, dass der andere, die andere Person etwas besitzt, was ich nicht habe. Ich reagiere auf einen Mangel in meinem Leben, beziehungsweise auf etwas, was ich als Mangel in meinem Leben empfinde. Und ich finde das, was die andere Person hat, das will ich auch haben. Das ist Neid. Also Eifersucht hat Angst, etwas zu verlieren. Neid will etwas besitzen, was eine andere Person hat und ich nicht. Das 10. Gebot Gottes verbietet Neid, weil es zu bösen Dingen führt. Eine Randbemerkung über Neid. Neid endet nicht automatisch negativ. Wenn ich sehe, dass meine Nachbarin 20 Kilo abgenommen hat und ich möchte eigentlich auch abnehmen, dann bin ich vielleicht ein bisschen neidisch, aber dieser Neid kann positiv auspacken, dass ich denke, das kann ich auch. Tue ich jetzt mal mein Bestes und das kann ich auch. Oder wenn also der Nachbar seine Gartenarbeit mal richtig angefasst hat. Ich möchte das auch haben, denn mein Garten ist seit Jahren Schlusslicht gewesen und ich sehe, wie das aussieht und ich denke, wow, kann ich auch. Und es gibt auch sowas wie neidisch sein aus geistlichen Gründen. Da ist eine Person, die wandelt mit Gott. Und man sieht das in ihrem oder in seinem Leben, wie wunderbar das ist, wie ruhig, wie gelassen, wie glücklich dieser Mensch ist und ich denke, das möchte ich auch lernen. Das möchte ich auch erwerben, dafür möchte ich mich einsetzen, dass ich Gott besser kennenlerne. In dem Fall hat Neid eine positive Auswirkung. Ich lasse mich einfach anstecken von etwas, was eine andere Person hat und meine Eifersucht oder mein Neid steckt mich an, um positive Schritte zu machen. Aber Neid kann genauso gut Bosheit oder auch Bitterkeit in sich tragen. Warum der wohl und ich nicht? Und es ist natürlich auch nicht umsonst, dass Neid manchmal Missgunst genannt wird. Wer neidisch ist, denkt nicht unbedingt nur, was der hat, möchte ich auch haben. Er gönnt dem anderen nicht, was der hat. Er gönnt es ihm nicht. Wenn er das schöne Auto des Nachbarn sieht, wird ihm schlecht. Und er kann sich überhaupt nicht vorstellen, warum der Mann ein so schönes Auto hat. Er braucht das nicht, er hat sowieso zu viel. Hat auch noch ein schönes Haus, hat Kinder, die gelingen, hat keine Probleme, er gönnt es ihm nicht. Und wichtig zu bedenken ist, dass der Wurzel von sowohl Neid als Eifersucht im Vergleichen liegt. Es liegt im Vergleichen und das ist eine absolute Fallgrube für uns Menschen. Wir sehen andere, wir nehmen wahr, dass sie etwas sind oder etwas besitzen, was wir nicht haben. Sie sind schöner, sie sind reicher, sie sind erfolgreicher, sie haben eine glückliche Ehe, sie haben nette Kinder, während wir das vergleichen. Und Saul ist neidisch auf David wegen Davids Charisma, wegen seiner Erfolge. Er ist aber auch eifersüchtig, denn er fühlt sich bedroht. Er hat Angst, den Gunst oder die Liebe des Volkes zu verlieren an David, weil sie alle auf David schauen. Er ist mehr geliebt, mehr gesehen, hat Angst, seine Position zu verlieren. Und auch das kennen wir, oder? Da wird in der Gemeinde ein Ehepaar gesucht für Seelsorge. Es gibt zu wenige Seelsorger, wir sind einige davon. Jetzt kommt das Ehepaar, wir haben für sie gebetet und wir sind unheimlich dankbar, dass es sie gibt. Aber auf einmal merken wir, mehr Leute suchen diese Person als uns, während wir doch schon so lange im Dienst stehen und doch auch gut Seelsorge machen können. Also es tut uns fast leid, dass wir die eingeladen haben in unser Team. Kennen wir, oder? Wir lesen nochmal ab Vers 8. Da ergrimmte Saul sehr und dieses Wort missfiel ihm. Das Wort, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Und er sprach, sie haben dem David Zehntausende gegeben und mir Tausende. Es fehlt ihm nur noch das Königreich. Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und forthin. Und es geschah, dass am folgenden Tag der böse Geist von Gott über Saul kam, sodass er im Haus drinnen raste. David aber spielte mit seiner Hand auf den Saiten, wie er es täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Speer in der Hand. Und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihn zweimal aus. Stellt euch das mal vor. Der Junge sitzt da und spielt, um Saul zu dienen, um Saul zu beruhigen. Und Saul ist so erfüllt von Wut, es kommt ein böser Geist über ihn, er rast und er versucht David, der ihn so treu dient, zu töten. Vers 12, und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm, aber von Saul war er gewichen. Und darum entfernte ihn Saul aus seiner Umgebung. Er setzte ihn zum Obersten über 1000 und er ging vor dem Volk aus und ein. Und David hatte auf allen seinen Wegen gelingen und der Herr war mit ihm. Schon das zweite Mal, dass wir das hören. Als nun Saul sah, dass ihm alles gelang, scheute er sich vor ihm. Aber ganz Israel und Juda hatten David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen her. Es kommt bei Saul zur Neid. Und gleich darauf haben wir gelesen, es geschah am folgenden Tag, dass ein böser Geist von Gott über Saul kam. Es scheint so gewesen zu sein, dass Saul mit seinem Ungehorsam Gott gegenüber und mit der Tatsache, dass er das Böse, lese Neid, zuließ, sich geöffnet hat für ein größeres Übel. Er hat also es zugelassen, er hat sich aufgestellt für ein größeres Übel. Und wir sehen dann auch eine Entwicklung, ganz interessant, um diese Entwicklung in Saul so richtig mal zu beobachten. In Vers 11 hat sich das negative Denken von Saul, seine Wut, sein Neid schon weiterentwickelt. Da kommt es zu einem bösen Tat, er versucht David zu töten. Vers 12, er hat Angst bekommen vor David. Jetzt hat die Angst auch Hass in sich. Er scheut sich, er will ihn töten, er ist neidisch. Und es geht immer weiter und das nächste in Vers 13, der nächste Schritt, Saul entfernte David aus seiner Umgebung. Er hatte ihn ja haben wollen vorher. Er wollte ihn um sich herum haben. Er wollte ihn bei sich haben. Er brauchte ihn. Er brauchte seine Musik. Er brauchte seine Anwesenheit. Denn der Herr war mit ihm. Jetzt kann er ihn auf einmal nicht einmal mehr ertragen. Er entfernte David aus seiner Umgebung. Er machte ihn zum Obersten über 1000. Er kann diesen jungen Kriegsmann nach wie vor gut gebrauchen, aber er kann seine Gegenwart nicht mehr tragen und entfernt ihn aus seiner Nähe. Und man kann sich fragen, was konnte Saul nicht ertragen? War das David als Person oder war es Gott in David? War es David als Person oder war es Gottes Anwesenheit in David? Denn der Herr war offensichtlich mit David, das wird ein paar Mal erwähnt. Und zwischen Saul und Gott war das natürlich schon länger nicht mehr in Ordnung. Vers 12, der Herr war von ihm gewichen. Ja.
Mediziner sagen, das war eine Epilepsie wahrscheinlich.
Wir wissen es nicht, gell? Es kann eine Krankheit gewesen sein, die Gott ihm aufgelegt hat als Strafe. Wir wissen es nicht. Es kann auch Wahnsinn gewesen sein. Es kann Schizophrenie gewesen sein. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat der Mensch seine Selbstbeherrschung verloren und wird immer böser. Es geht ihm immer schlechter. Ich frage mich, ob wir das auch kennen, dass wir manchmal so neidisch auf andere sind, dass wir diese Person nicht mehr sehen wollen, weil wir das nicht ertragen können. Ich frage mich, ob wir das kennen. Wir schauen jetzt alle ganz unschuldig natürlich, aber es ist eine persönliche Frage. Hat es das vielleicht schon mal in unserem Leben gegeben? Kennen wir das, dass wir eine Person entweichen oder sogar die Freundschaft beenden, weil wir neidisch sind? Weil wir neidisch sind. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das leider in der christlichen Frauenarbeit schon mal erlebt. Neid. Vielleicht sind Frauen da empfindlicher, ich weiß es nicht. Aber es ist so tragisch, dass wir manchmal Neid oder Böses in uns tragen und dann trotzdem erwarten, dass Gott uns noch segnet. Bei Saul ist etwas zwischen ihm und Gott gestanden. Vers 14, als Saul sah, dass David so großen Erfolg hatte, scheute er sich vor ihm. Es ist auch Angst dazugekommen. Und das Schlimme ist gewesen, dass die Vergötterung Davids vom Volk immer nur zugenommen hat. Das Volk trägt David auf Händen. Und das ist nicht anders im Hause Sauls, denn Jonathan liebt David. Und wir erfahren später, dass Michael, Sauls Tochter, David auch liebt. Also Saul steht langsam sehr isoliert da, oder? In seinem Hass. Ab Vers 17, Saul sprach zu David, siehe, meine ältere Tochter Merab, die will ich dir zur Frau geben. Sei mir nur ein tapferer Held und führe die Kriege des Herrn. Führe die Kriege des Herrn. Ich denke, er hat gemeint meine Kriege, aber er sagt es halt noch sehr schön. Denn Saul dachte, jetzt kommt es, ich selbst will nicht Hand an ihn legen, sondern die Philister sollen Hand an ihn legen. Es wäre natürlich zu gefährlich jetzt gewesen, wo das Volk David fast vergöttert, wenn Saul ihn selbst umgebracht hätte. Jetzt soll der Feind das machen. Und David antwortete Saul, wer bin ich? Und was ist meine Herkunft? Das Geschlecht meines Vaters in Israel, dass ich Schwiegersohn des Königs werden soll. Da ist natürlich die alte Verheißung noch da. Wer über Goliath siegen würde, der sollte die Tochter des Königs bekommen. Und David reagiert sehr demütig. Wer bin ich eigentlich? Ich bin deiner Tochter nicht wert. Ich kann doch nicht als einfacher Junge aus Bethlehem hier einheiraten in die Königsfamilie. Auf jeden Fall, es wird anscheinend vereinbart, Saul sagt, dass er das tun will. Als aber die Zeit kam, dass Merab, die Tochter Sauls, dem David gegeben werden sollte, da wurde sie Adriel, dem Mecholatiter, zur Frau gegeben. Und wir erfahren nichts hier über Davids Gedanken oder Reaktion, aber das muss schmerzhaft gewesen sein. Er wird einfach betrogen. Es wurde ihm etwas verheißen. Er hat aus seinem Herzen heraus gesagt, also ich kann das fast nicht annehmen, aber es wurde verheißen, es war fast wie ein Eid des Königs, und der König nimmt das so zurück und schenkt seine Tochter einem anderen Mann. Und David steht da und sieht das. Ist vielleicht Zeuge gewesen von der Hochzeit, nehmen das an. Er lebte ja am Hof, total betrogen. Vers 20. Es gibt doch noch Hoffnung, aber Michal, die Tochter Sauls, hatte David lieb. Und als man das Saul berichtete, war die Sache recht in seinen Augen. Und Saul sprach, ich will sie ihm geben, damit sie ihm zum Fallstrick wird und die Hand der Philister über ihn kommt. Und Saul sprach zu David, mit der zweiten sollst du heute mein Schwiegersohn werden. Und Saul gebot seinen Knechten, redet heimlich mit David und spricht, siehe, der König hat Gefallen an dir und alle seine Knechte lieben dich, so sollst du nun Schwiegersohn des Königs werden. Wieso heimlich? Was ist das für ein Mensch, Saul? Warum nicht öffentlich? Weiß es nicht. Und die Knechte Sauls redeten diese Worte vor den Ohren Davids. Und David sprach, ist es etwa in euren Augen etwas Geringes, Schwiegersohn des Königs zu werden? Ich bin doch ein armer und geringer Mann. Und die Knechte Sauls sagten es ihm wieder und sprachen, solche Worte hat David geredet. Und Saul sprach, so sagt zu David, der König begehrt keine Heiratsgabe, sondern nur 100 Vorhäute von Philistern, um sich an den Feinden des Königs zu rächen. Aber Saul trachtete danach, David durch die Hand der Philister zu Fall zu bringen. Und seine Knechte sagten dem David diese Worte, und es war recht in Davids Augen, Schwiegersohn des Königs zu werden. Und noch waren die Tage nicht vollendet, da machte sich David auf und zog mit seinen Männern hin und schlug 200 Mann unter den Philister, also nicht 100, sondern gleich 200. Und David brachte ihre Vorhäute und man legte sie dem König vollzählig vor, damit er Schwiegersohn des Königs werde. Und da gab ihm Saul seine Tochter Michal zur Frau. Und Saul sah, und er erkannte, dass der Herr mit David war. Und Michal, Sauls Tochter, hatte ihn lieb. Und da fürchtete sich Saul noch mehr vor David. Und Saul wurde Davids Feind sein Leben lang. Seht ihr die Entwicklung? Jetzt ist er ein Feind sein Leben lang. Und die Fürsten der Philister zogen in den Krieg und es geschah, so oft sie in den Krieg zogen, hatte David mehr gelingen als alle Knechte Sauls, sodass sein Name hoch geachtet wurde. Also nach seinem ersten Mordversuch hat Saul eingesehen, dass es nicht weise ist, wenn er David umbringt, und er hofft jetzt, dass er im Krieg fallen wird. Und dann bietet er David seine große Tochter zuerst mal an. Das war die Erbtochter Merab. Ihr Name bedeutet Ersatz oder Entschädigung. Und er sagt dazu, sei mir ein Sohn der Kraft und kämpfe den Krieg Jahwes. Also David soll nach wie vor sich als Sieger beweisen. Und David zeigt sich demütig und Saul reagiert, aber Saul hat was anderes vor. Er will diese Tochter sowieso nicht David schenken, er hat kein Problem damit. Und dann erfahren wir, dass Michal David lieb hat. Und das ist Saul recht. Aber nur deswegen, weil er darin eine Chance sieht, David eine Fallgrube zu stellen. Um diese Frau als Braut zu bekommen, soll David dem König als Heiratsgabe 100 Vorhäute der Philister bringen. Das kann eigentlich nur die verrückte Idee eines geisteskranken Menschen sein, oder? Wer kommt auf sowas? Es ist auch eine lebensgefährliche Aufgabe natürlich. Und ich denke, dass Saul sich an diesem Moment sicher gewesen ist, dass wir David nicht überleben. Dann ist endlich alles wieder so, wie es sein soll. Aber David bleibt am Leben und bringt nicht 100 Vorhäute mit, sondern gleich 200. Und dann bekommt er Michal als Frau. Und dann heißt es in Vers 28, dass Saul nicht zum ersten Mal natürlich erkennt, dass der Herr mit David war. Und dann kommt diese Aussage, da fürchtete Saul sich noch mehr vor David. Und er wurde für immer Davids Feind. Hier ist der Klimax. Höher geht's nicht. Wir sind langsam aufgestiegen, oder wir sollten eher sagen, wir sind langsam abgestiegen, und schlimmer geht es nicht. Es hat mit Eifersucht und Neid angefangen, so klein. Bisschen Neid, bisschen Eifersucht. Aber diese Emotionen wurden nicht gezügelt, sondern bekamen die Gelegenheit, um sich zu entwickeln, um groß und stark zu werden. Zuerst hatte der König Neid, dann hatte der Neid ihn. Seht ihr den Unterschied? Zuerst habe ich vielleicht ein bisschen Eifersucht, dann nimmt diese Eifersucht zu und zum Schluss hat die Eifersucht mich. Und regiert die Eifersucht in meinem Herzen und bestimmt die Eifersucht oder der Neid, wie ich handle, wie ich reagiere. Da hat sich etwas groß gemacht. Das Böse wurde nicht beherrscht und es reißt uns irgendwann dann mit. Und für David folgt dann eine Flucht in die Wüste, 10 Jahre lang andauernd auf der Flucht. Der König ist fest entschlossen, um den Mann, den ihn so treu dient, umzubringen. Und Saul wird nicht ruhen, bis das gelungen ist. Und jetzt fragen wir uns natürlich, der Herr war mit David. Und der Herr lässt das zu, sagen wir dann, warum? Und natürlich können wir im Rückblick sagen, dass diese 10 Jahre der Flucht für David eine Schulung gewesen sind, die ihn vorbereitet haben auf seinen späteren Dienst. Er ist nicht vollkommen daraus zum Vorschein gekommen, aber hat einiges gelernt. Es war eine königliche Schulung. Und darin liegt auch eine Lektion und eine Herausforderung, dass wir nicht unbedingt sagen, das Böse darf nicht sein, und dass wir uns fragen, warum hat Gott das zugelassen, sondern dass wir sagen, Herr, wozu? Was kann ich in dieser Situation lernen? Und ich muss sagen, dass ich es unheimlich beachtlich finde, dass ich David bis jetzt nicht gehört habe. Beziehungsweise, dass David sich nicht beklagt hat bei den vielen, die ihn vergöttert oder angebetet haben, die ihn lieb gehabt haben. Er hat sich nicht beklagt. Er hat nicht gesprochen. Das finde ich schon mal beachtlich, oder? Wenn jemand uns Böses wünscht oder uns schlecht behandelt, dann sind wir doch alle dazu geneigt, unseren Freunden zu sagen, du, was der gemacht hat. Und wenn du nur wüsstest, sagen wir manchmal, und hoffen, dass dann nachgefragt wird. Und dann sagen wir, ja, wir wollten es eigentlich nicht sagen, aber es wurde mal nachgefragt und so, da konnten wir nicht anders. Und in dem Fall lassen wir uns auch von dem Bösen mitreißen. Dann sind wir auch nicht mehr frei. Saul hatte David lieb, und dann kommt der Bogen und dann hasst er ihn. Dann wird er für immer sein Leben lang Davids Feind. Noch einmal den Bogen, der Bogen. Saul sah Davids Erfolg, er ergrimmte, Vers 7. Es kam der Neid, Vers 9. Es kam ein zweifacher Mordversuch, Vers 11. Es wurde David aus Sauls Umgebung entfernt, weil Saul ihn nicht mehr ertragen konnte, Vers 13. Es folgten mehrere Versuche, David aus dem Weg zu räumen, Vers 17, Vers 25. Und dann wird Saul für immer Davids Feind, Vers 29. David ist so lange wie nur möglich am Hof geblieben. David ist so lange wie möglich am Hof geblieben. Und es ist immer komplizierter geworden. Und es ist Jonathan gewesen, der sich zu dieser Zeit David zu dieser Zeit in Schutz genommen hat, ihm geholfen hat, ihn auch gewarnt hat vor Gefahr. Das muss für Jonathan sehr schwer gewesen sein. Er musste, wegen seiner Treue, musste er seinen eigenen Vater verleugnen. Er hatte eine Wahl. Wen diene ich? Was ist mir wichtiger? Und sagt Jesus nicht Ähnliches, dass wir vielleicht unsere eigenen Eltern hassen sollen? Mit hassen wird nicht hassen gemeint, sondern Jesus, Gott, soll an erster Stelle kommen. Und in 1. Samuel 20, das kommt später, dann ist klar geworden, dass David nichts anderes übrig geblieben ist, als zu flüchten. Dann bestätigen die Freunde David und Jonathan ihren Bund und verabschieden sich unter Tränen. Und dann folgen die Jahre auf der Flucht. Und aus diesen 10 Jahren sind uns 15 einzelne Geschichten bekannt. Interessant, um die mal herauszufinden. Es fängt natürlich an, oder am Anfang ist David bei den Priestern von Nob. Und dann bekommt er dort das Schwert von Goliath. Das ist dort aufgehoben gewesen. Wir wissen auch, dass er sich vor dem König von Gath, vor einem Philisterkönig, wahnsinnig gestellt hat. Wir erinnern uns auch die 2 Momente, wo er in der Gelegenheit war, Saul zu töten und das dann eben nicht tat. Es gibt die Geschichte mit Abigail. Es gibt 16 Monate, wo er in einer Philisterstadt Ziklag lebte. 15 einzelne Geschichten. Und jetzt möchte ich uns ganz kurz noch erinnern an einen Vers aus Hohelied. Und jetzt denkt ihr, was soll Hohelied hierzu? Was hat es hiermit zu tun? Hohelied 2, Vers 15. Fangt uns die kleinen Füchse, steht da, die unsere Weingärten verderben, denn die Weinberge stehen in Blüte. Warum geht es in Hohelied? Es geht um eine Liebesbeziehung zwischen Gott und uns, zwischen Gott und seine Kinder. Und im Alten Testament ist der Weingarten oft ein Symbol für Israel. Die kleinen Füchse vertreten vielleicht die falschen Propheten oder Lehrer, die Israel verführten. Aber der Vers enthält auch eine sehr wichtige Lektion für uns. Ich lese den Vers nochmal, Hohelied 2, Vers 15. Fangt uns die kleinen Füchse, die unsere Weingärten verderben, denn die Weinberge stehen in Blüte. Füchse. Die hat es damals im alten Palästina gegeben und sie formten eine wahre Bedrohung für den Weingärtner. Der hat sein Land fleißig bearbeitet, seine Weinstöcke gepflegt und unterdessen haben unterirdisch die Füchse, also unter dem Weinberg, ungesehen und unaufgemerkt ihre Gänge und Höhle ausgegraben. Und dabei haben sie natürlich viel Erde versetzt, haben manchmal auch Weinstöcke angefressen oder sogar Wurzeln durchgebissen. Und durch dies alles ist der Weinberg instabil geworden. Der Weinbauer hat das nicht gemerkt, der hat oben gearbeitet. Und was unten geschah, hat er nicht gemerkt, bis irgendwann der Weinberg zusammengestürzt ist und alles kaputt war. Eine jahrelange Arbeit mit einem Schlag vernichtet. Denn die kleinen Füchse, die da unten aktiv waren, waren Killer. Und das Problem war, weil sie unterirdisch aktiv waren, hatte der Weinbauer keine Ahnung davon, dass seine harte Arbeit buchstäblich untergraben wurde. Ich weiß nicht, ob ihr je kleine Füchse gesehen habt, aber sie sind unheimlich süß. Sieht aus wie ein Puppy, ein Hund. Und man möchte sie gerne mit nach Hause nehmen und einfach großziehen als Haustier. Und es kommt auch immer wieder vor, dass ein Jäger irgendwie Füchse vernichten soll, weil da Hühner gefressen werden oder weiß ich was. Und dass die Kinder des Jägers sagen so, Papa, wenn du jetzt jungen Füchse siehst, bring uns doch einen jungen Fuchs mit für zu Hause. Wir hätten so gern einen jungen Fuchs. Und Papa hört zu und sieht auch, dass die Füchse süß sind, nimmt sie mit nach Hause. Sie werden als Haustiere großgezogen. Das ist am Anfang nett und gut. Aber irgendwann kommt der Moment, wo der kleine Fuchs, der größer geworden ist, auf einmal zubeißt. Weil er kein Hund ist, kein Haustier ist, sondern ein Raubtier. Und weil er seine wahre Art nicht verleugnen kann. Und dann merkt die Familie nicht, wir haben den Fuchs, der Fuchs hat uns. Das ist gefährlich geworden in unserem Haus. Und ich denke, dass Eifersucht oder Neid ein kleiner Fuchs ist. Man kann auch sagen Groll oder Jähzorn oder Ärger oder Wut. Die klopfen öfters bei uns an und bitten darum, aufgenommen zu werden. Und wir lieben sie, weil sie süß sind und auf unserer Seite stehen. Der Fuchs neid, sagt also, was der Nachbar hat, das solltest du eigentlich, das kommt dir zu. Das ist ungerecht. Ja, sagen wir, komm und lebe mit uns, dann reden wir weiter darüber, finden wir eigentlich auch. Du hast recht. Wut klopft an und sagt, du, dass du so gelassen bist, das ist doch unmöglich in dieser Situation. Da ist Wut doch dran. Das wäre doch normal, dass du jetzt mal schreist und heulst und einfach deine Emotionen da loslässt. Wir sagen, ja, du hast recht. Wir dachten, das sollten wir nicht machen, aber was du sagst, hören wir, Herr, komm, wir nehmen dich auf. Und dann merken wir, dass diese kleinen Füchse immer mehr Raum fordern, dass sie auch immer lauter sprechen und dass sie auch positive Gedanken vernichten, verdrängen, dass sie unseren Willen umbeugen können und dass sie vieles kaputt machen, ja sogar uns kaputt machen. Dann denke ich an Galater 5, da listet Paulus Dinge auf, die nicht zu Gottes Kinder passen. Da nennt er Eifersucht, Feindschaften, Zornausbrüche, Neidereien, Parteiungen. Und er sagt, wir sollen das ablegen, weil wir zur Freiheit berufen sind, nicht zur Gefangenschaft. Aber geben wir zu, es gibt immer wieder Dinge in unserem Leben und die nehmen uns gefangen, weil wir vielleicht nicht aufgepasst haben oder weil wir, eben zu locker damit umgegangen sind. Wir sind zur Freiheit berufen, nicht zu einer Gebundenheit, wo die Begierden oder Emotionen das Sagen haben und uns vernichten. Und Paulus sagt auch eben in Galater, wir sollen das Gute anziehen. Kann es auch so sagen, sollen das Gute aufnehmen. Und was das beinhaltet, listet er dann auch auf, nicht nur in Galaterbrief, er hat überall seine Listen, das, was wir ablegen sollen, das, was wir anziehen sollen. Aber es kommt eigentlich darauf aus, oder es geht eigentlich darum, dass wir Jesus aufnehmen, dass wir Jesus annehmen. Und dass in unserem Herzen der Geist Gottes sein Werk tun kann. Der Geschmack des Glaubens, die Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22, 9 Fruchtarten, alles Dinge, die so heilsam sind. Freundlichkeit, Güte, Treue. Und oben steht Liebe. Und eigentlich hängt alles daran. Und die Füchse in unserem Leben sollen keinen Eingang bei uns finden. Wir dürfen sie einfach nicht aufnehmen. Und wenn wir sie aufgenommen haben, weil wir nicht aufgepasst haben, dann sollen sie entfernt werden, bevor sie das Sagen in unserem Leben haben. Wir sollen sie entfernen, damit der Weingarten zur Blüte kommen kann. Damit wir Frucht tragen. Und damit es in unserem Leben so wird, wie es bei David war, dass man an uns sehen kann, dass der Herr mit uns ist und nicht nur das, dass er in uns ist. Denn das ist natürlich auch das Wunder seit der Ausgießung des Heiligen Geistes, dass die Anwesenheit Gottes in unserem Leben zur Inwesenheit geworden ist. Er ist nicht nur anwesend, er ist inwesend. Er lebt in mir. Und er möchte in meinem Herzen das Gute entwickeln, woran sichtbar wird, wodurch sichtbar wird, dass ich eine von Gottes Kinder bin. Und nicht nur, dass das sichtbar wird, sondern auch, dass das spürbar wird. Dass wir durch Gottes Werk in uns eine heilsame, ich würde fast sagen, eine heilsame Präsenz für unsere Umgebung sind oder in der Familie. Wo wir, sind wir ehrlich, alle vielleicht mal losgebrüllt haben, weil es uns einfach zu viel geworden ist. Und wo Gott sagt, ich möchte, dass ihr meine Liebe verbreitet, meine Geduld zeigt, meine Freundlichkeit. Nochmals, Neid zu spüren, es ging ja heute um Neid, ist an sich nicht verkehrt. Die Frage ist, was wir damit tun. Ob wir den Neid aufnehmen und wachsen lassen. Das geht darum, dass wir danach trachten und danach streben, Jesus anzuziehen. Ich möchte 4 Punkte zum Abschluss nennen, die zu der Frage gehören, was führt zur Freiheit, was ist der Weg zur Freiheit? Das allererste ist, denke ich, dass ich es ablerne, zu vergleichen. Dass ich das Vergleichen ablerne, dass ich das annehme, dass Gott mich so gemacht hat, wie ich bin, wie ich aussehe und dass Gott mir Gaben geschenkt hat, die er für mich gemeint hat, die für mich geeignet sind, dass er mich wertvoll achtet, auch wenn ich Sünder bin und noch verändern muss, dass er daran arbeiten will. Das Vergleichen ablernen. Und das Zweite ist, dass ich Gottes Liebe für mich annehme. Und dass ich es lerne und übe, darin zu ruhen und daraus zu leben. Paulus rühmt sich auch in Christus. Christus macht ihn zu einem zufriedenen Menschen. Er ist glücklich. Er ist zufrieden. Das Vergleichen ablernen, Gottes Liebe für mich annehmen, daraus leben. Und dann, vielleicht schwieriger, meine Mitmenschen aus Jesu Liebe hinaus betrachten. Meine Mitmenschen aus Jesu Liebe hinaus betrachten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst mit ihren Gaben, mit dem, was sie besitzen. Die Liebe, 1. Korinther 13, neidet nicht. Die Liebe ist nicht eifersüchtig. Die Liebe prahlt auch nicht. Die Liebe bläht sich nicht auf. Die Liebe ist empfindlich, empfindsam. Die Liebe macht den Unterschied. Und danach sollen wir jagen. Und der vierte Punkt, Zufriedenheit und Dankbarkeit üben. Zufriedenheit und Dankbarkeit üben. Paulus schreibt in einem seiner Briefe, dass er das gelernt hat, zufrieden zu sein mit dem, was eben gegeben ist. Er hat es gelernt, das finde ich sehr beachtlich, genauso zufrieden zu sein mit einer Pritsche oder mit dem harten, kalten Boden in einem Gefängnis, als mit einem Bett in einem schönen, vornehmen Haus, wo er eingeladen wurde. Er hat es gelernt. Er hat es geübt. Er hat die Entscheidung getroffen, dass er das üben wollte, um zufrieden zu sein. Er hat, als er die Gastfreundschaft von Lydia annehmen durfte, nicht bei sich gedacht, Mai. Also die hat einen Kühlschrank, da steht alles drin, was man braucht und so. Und ich bin unterwegs, ich habe nicht mal ein Bett. Er war zufrieden, er hat dafür gedankt. Und als er dann im Gefängnis ist, in Apostelgeschichte, und geschlagen wurde und leidet und mit Ketten fast festgebunden ist und nicht weiß, was morgen kommt, dann fängt er zur Mitternacht an zu singen und zu loben. Das ist beachtlich, oder? Zufrieden und Dankbarkeit, Zufriedenheit und Dankbarkeit üben, das setzt uns frei. Grün vor Neid oder rot vor Liebe. Wir haben eine Wahl und wir möchten miteinander beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken für dieses Wort, wie wir schon vorher taten. Auch für das Leben von David, das darin so ausführlich beschrieben ist. Wir möchten dir danken, dass wir darin auch Dinge sehen, die ja, uns eine Lektion vermitteln, auch wenn das vielleicht schmerzhaft ist. Denn wir alle kennen das, Neid oder Eifersucht oder Groll, vielleicht sogar auch Hass. Und wenn wir Sauls Geschichte lesen, dann lesen wir vielleicht auch ein Stück von unserer Geschichte. Aber dann ist da auch David, der dieses Leiden auf sich nahm und der von dir eingesetzt wurde und zum Segen wurde, auch in seinem Leiden. Und dann war da ein Jonathan, der eine so entscheidende Wahl traf, die seine Zukunft veränderte. Wir wollen dir danken für diese beiden, für David und für Jonathan. Aber vor allem wollen wir dir danken, Herr, dass du in dieser Geschichte so klar anwesend bist und dass es sichtbar war bei David, dass du mit ihm warst. Und wir möchten uns danach ausstrecken, Herr, das Böse abzulegen, immer wieder. Keine Füchse zuzulassen in unserem Leben, wenn die anklopfen und sich so freundlich bei uns melden und zeigen. Wir möchten das lernen, uns auszustrecken nach dem, was du für gut hältst. Wir wollen uns ausstrecken danach, dass du das gute Werk, das du in uns angefangen hast, auch fortsetzen und vollenden kannst. Und wir wollen dir danken, Herr, für deine Geduld, für deine Freundlichkeit, für deine Güte, für deine Liebe, die grenzenlos ist. Wir wollen dir danken, dass du eine jede von uns kennst und angenommen hast. Und dass wir das wissen dürfen, dass wir mit allem Mangel und allen Fehlern und allem Versagen geliebte Kinder Gottes sind. Herr, schenk uns das, dass wir es lernen, dich zu dienen und für dich da zu sein. Wir danken dir in Jesu Namen für sein Opfer, für Jesu Opfer. Wir danken dir, Jesus, für dein Opfer, wodurch wir eben dazugehören dürfen, Kinder Gottes werden dürften. Und wir bitten dich, Herr, schenk uns das, was wir in dieser Position nicht rühmen, sondern dass wir in Demut und dankbar unseren Weg mit dir gehen. In Jesu Namen. Amen.